Servus und willkommen, hier sind Anna
und Manu. Wir wissen wenig, haben viele Meinungen und noch mehr Fragen.
Willkommen bei Ignorant Iserant, dem Podcast aus der Isar-Metropole, der grantelt und erklärt und mit vollem Munde diskutiert.
In Ignorant Iserant nehmen wir euch mit durch die absurde Welt des Alltags mit ihren kleinen und großen Aufregern.
Warum dauert alles immer so lang? Was ist eigentlich eine medizinische Indikation? Und warum wird man wegen Bürokratie manchmal wahnsinnig?
Wir schauen genauer hin. Was steckt wirklich hinter den Berufen? Wir sprechen mit Menschen, die es wissen oder zumindest so tun, als ob.
Und weil Granteln hungrig macht, testen wir, was Lieferdienste so bringen. Im doppelten Sinn. Hallo!
Guten Tag!
Hallo! Heute haben wir zwei Gästinnen.
Ja, wen haben wir denn?
Ja, wir haben Sophie und Alexis. Und was macht ihr? Was seid ihr? Was könnt ihr?
Woher kennen wir euch?
Also, wir sind forensische Psychologinnen. Was wir können, das weiß ich nicht genau. Therapieren wahrscheinlich, hoffentlich.
Ja gut, was wir können, das ist mit psychisch kranken Straftätern auszuhalten, ja. Und
aber fangen wir doch mal, wir können ja mal von vorne anfangen. Wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr mit psychisch kranken Straftätern arbeiten wollt? War das in der Kindheit, war das in der Jugend?
Da habe ich tatsächlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das war bei mir so ungefähr mit 14, 15. Da habe ich gemeinsam mit meinen Eltern einen Tatort angeschaut. Und da wurde ein Vater verhört. Und dann ging es darum, dass er letztlich seine Tochter vergewaltigt hatte. Und das war ganz, ganz traurig, das mit anzuschauen. Und der saß wirklich heulend vor diesen Polizisten und hat gemeint, er wusste immer, dass er diesen Drang hat, aber er hätte niemals gedacht, dass das mit dem eigenen Kind passiert. Und ich glaube, dass ziemlich viele Menschen in dem Moment gedacht hätten oder gesagt hätten, was ist das für ein schlimmer Mann und wie kann er sowas nur tun? Und mein erster Gedanke war, krass, wie sehr muss dieser Mensch leiden? Und in dem Moment habe ich tatsächlich herausgefunden, dass ich Täterempathie habe und den Menschen sehe, der vor mir sitzt und nicht zuallererst das Opfer sehe, sondern mich mit dem Menschen gerne befasse, der mir gegenüber sitzt.
Ja, weil es spannend ist. Also es, bei mir war es so, ich habe eigentlich mein gesamtes, während meiner gesamten beruflichen Laufbahn ausschließlich mit Straftätern gearbeitet. Also am Anfang in einer Praxis für jugendliche Sexualstraftäter.
Krass, okay.
In Wien damals habe ich studiert, habe mein Praktikum da gemacht und habe dann dort angefangen zu arbeiten anfangs. Und ich sehe das ähnlich. Also ich habe mich gefragt, wie kann ich wem kann ich besser helfen? Und die Täterempathie ist bei mir auch wesentlich größer als die Opferempathie. Und wenn ich jetzt, also für mich ist es auch, oder wäre es auch falsch, ich wäre im falschen Bereich, wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite in der Forensik, um letztendlich den Opfern zu helfen, sondern ich tue das, um den Tätern zu helfen. Ja.
Im Endeffekt, dann habt ihr klassisch beide Psychologie studiert, Bachelor, Master, beziehungsweise, genau, und dann eben eine
Staatsexamen,
Facharzt.
Staatsexamen,
oder? Nee, je nachdem.
Mhm. Also ich habe nur mal den Master gemacht. Ich glaube, du hast noch...
Ich habe in Österreich studiert. Bei mir war es der Magister.
Ja, okay. Und dann seid ihr direkt in die forensische Psychiatrie gegangen oder forensische Psychologie ja dann? Oder habt ihr euch zuerst noch irgendwo anders, weiß ich nicht, weitergebildet, dass ihr gesagt habt, ja, ich mache jetzt erstmal noch, ich sag mal so, die Feldwald- und Wiesenpsychologie oder... Ich gehe in Unternehmenspsychologie oder wie man das so landläufig kennt? Oder ist das für euch dieser Weg? Ich meine, ihr hattet ja auch erzählt, dass ihr da schon die Täterempathie auch habt. War das der Weg so direkt von Anfang an, da möchte ich hin und darauf arbeite ich hin und da gehe ich auch auf jeden Fall hin?
Also bei mir war das so, dass ich mich im Master eigentlich schon darauf spezialisiert habe, zumindest auf die Rechtspsychologie. Also das habe ich als Masterstudiengang gemacht.
Schade, das wusste ich gar nicht.
Ein bisschen was sollte es spannend, wenn ich wissen. Doch, doch. Ich war damals ein bisschen verloren im Bachelor, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wusste nicht genau, wo ich hin will, weil ich irgendwann so weggekommen bin von diesem typischen, ach, ich will mal Therapie machen und irgendwie in der Klinik arbeiten oder eine eigene Praxis haben. Und bin dann zufällig in eine Vorlesung geraten, wo es um Gutachten ging und Rechtspsychologie und war dann erstmal, naja, also ich habe es erstmal falsch verstanden, muss ich sagen. Also ich bin da reingegangen und dachte, ja, Rechtspsychologie, das hat was mit Gutachten zu tun oder beziehungsweise mit Täteranalyse, ne? Also dass du zur Polizei gehst und da so Profiling machst und sowas, das war mein erster Gedanke, stimmt, genau. Und so bin ich reingegangen und dann haben sie was erzählt von Gutachten, das war das zweite. Und dann dachte ich mir so, okay, am Anfang hat sich das ein bisschen, ja, stupide angehört und bin aber dann immer mehr und mehr reingegangen und fand es dann irgendwann sehr interessant. Und dann habe ich mich eben für den Rechtspsychologie-Master entschieden. Habe das dann studiert und dann im Studiengang zufälligerweise einen Praktikumsplatz gefunden für den Maßregelvollzug, für die forensische Psychiatrie. Und wollte da eigentlich am Anfang gar nicht hin. Das war überhaupt gar nicht mein Ziel. Und habe es aber dann im Praktikum ganz, ganz toll gefunden. Und
Das wäre ja, gut, dass du das, es wäre naheliegend gewesen, dass du dich, wenn du Rechtspsychologie als
ja.
Fach
ja.
hernimmst, da ist ja der Maßregelvollzug die erste Anlaufstelle.
Für mich tatsächlich
Ja.
nicht. Also
Okay.
ich wollte eigentlich Gutachten machen.
Oh.
Ich
Ah
bin da
ja.
bisschen blind reingegangen und dachte erst, ich kann die normalen Schuldunfähigkeitsgutachten machen. Hat sich später herausgestellt, dass das nicht der
Nein, nein,
Fall
nein,
ist.
nein, nein.
Das dürfen nur die lieben Ärzte, die Psychiater. Ja,
Ja,
also
die Psychologen dürfen das auch, nur da musst du halt härter kämpfen.
genau, richtig. Also rein theoretisch ist es erlaubt, aber grundsätzlich machen es halt eher die Psychiater und da hättest du einen harten Weg vor dir. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und dann war ich dort und ich fand es fantastisch und hatte mich dann, nachdem ich mein Studium zu Ende gemacht habe, dort beworben und einen Platz gekriegt und bin happy ever since.
Ja, das ist.
Das klingt total gut, weil ich meine, nur wenn man in seinem Job wirklich glücklich ist, dann ist man auch gut in dem Job. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Weil wenn man es lustlos macht, und ich glaube, gerade in den Fächern, in denen ihr jetzt seid, also beziehungsweise in dem Fach, in dem ihr seid, ist es ja gerade das Wichtige, dass man seinen Job liebt und nicht da lustlos sich hinschleppt und sich denkt, okay, die blöden Straftäter, das ist mir eh alles egal, ich bin hier, I'm here for the money. Das bringt die nicht weiter und ist ja dann auch
Es
letztendlich für dich selber nicht befriedigend.
ist vor allem auch so, also das sieht man gerade im Maßregelvollzug ganz oft, dass Menschen die dort arbeiten, aus unterschiedlichen Motivationen dort arbeiten. Entweder, also es gibt Menschen, die haben ein Strafbedürfnis und sagen, hey, das ist ein Straftäter und ich mache ihm jetzt blöd gesagt das Leben hier so schwer wie möglich. Das gibt es, aber eigentlich ist es ja ein Rehabilitationsinteresse, was man hat, wenn man dort arbeitet. Und das ist auch das, was mich angetrieben hat und weswegen ich da sehr gerne gearbeitet habe, tatsächlich, ja.
Das heißt, du arbeitest jetzt immer noch dort?
Aktuell jetzt nicht mehr, aber ich plane wieder dahin
Wieder dort
zurückzugehen.
zu arbeiten.
Ja.
Genau, also ich mache, das wäre jetzt mein Punkt gewesen, warum ich da reingeraten bin, warum ich das fortgeführt habe. Ich mache eine Psychoanalyseausbildung.
Oh,
Also
krass.
eine therapeutische Ausbildung, die natürlich sehr viel Verständnis mitbringt für die Motivation von Taten, ja, ob das jetzt Straftaten sind oder nicht.
Und wie sieht so ein Tag aus bei euch, wenn ihr, also ich meine, der Manu weiß, wie sein Tag aussieht, ich weiß, wie mein Tag aussieht. Man kann sich das aber, weil das einfach eben so ein, ich sag mal, seltener Beruf ist oder man es nicht so oft hört. Wie sieht so ein Tag zum Beispiel bei so einem forensischen Psychologen, wie ist der so gegliedert und genau, erzählt doch mal.
Gegliedert eigentlich. Insofern, du gehst dahin, schließt die Tür
Wäre
auf.
schon mal gut. Heute
Das
Online-Meeting.
bedeutet, du
Jeder
gehst
nimmt
dahin,
sich einen
schließt die
Stuhl.
Tür auf und dann schaust du, was passiert. Also du hast natürlich deine Bezugspatienten, mit denen du dir vorher Termine ausgemacht hast, also ganz normal wie in der Praxis eigentlich auch, dass du deine Gesprächstermine hast, in meinem Fall eine Gruppentherapie machst, was so Fixtermine sind, aber es kann natürlich vorkommen, dass jemand ausrastet oder dass Drogenrückfälle auf der Station passieren. Also so voraussehbar ist es nicht.
Und die größten Herausforderungen, mit denen ihr wahrscheinlich zu kämpfen habt, kann man das sagen? Diese Drogenrückfälligkeit auch im Gefängnis ist ja, glaube ich, grundsätzlich relativ hoch. Also die Drogenproblematik.
Aber Manu, ich glaube, du verwechselst da was. Die beiden sind ja nicht im Gefängnis, sondern die sind ja in der forensischen Psychiatrie. Das ist ja nochmal was anderes. Ja. Da kommen ja andere Patienten. Ja, das sollte man einmal definieren. Könnt ihr uns einmal erklären, überhaupt zum Verständnis, damit auch der Letzte, zum Beispiel der Manu, versteht, was für Patienten sitzen bei euch in der forensischen Psychiatrie? Was ist der Unterschied zum Gefängnis? Also ich habe das jetzt nur zum Beispiel so, dass zum Beispiel, wenn du lebenslänglich kriegst, dass du nach 15 Jahren einen Antrag zum Beispiel auf frühzeitige Entlassung stellen kannst, aber dass es in der Forensik, wenn du da reinkommst, viel schwerer ist, rauszukommen. Also
Das kommt drauf an, wie gesund du bist. Mhm. Also ich sage auf der einen Seite immer, das ist der, da wo wir arbeiten, das ist ja die Unterbringung gemäß Paragraph 63. Mhm. Und es ist eigentlich das härteste Rechtsmittel, was wir in Deutschland haben, weil es unbegrenzt ist.
Ja, genau. Ja,
weil du zum Zeitpunkt deiner, du wirst ja nicht wegen eines Vergehens verurteilt, sondern du bist schuldunfähig. Du hast, was weiß ich, jemanden umgebracht, aber du bist schuldunfähig. Das heißt, du trägst keine Schuld dafür, was du gemacht hast, aufgrund der Erkrankung, die du hast.
Beispielsweise jetzt mal ganz blöd, so für mich als True-Crime-Hörerin, paranoide Schizophrenie. Irgendjemand.
Genau. Ist der Klassiker.
Ja. Ja. Okay.
Genau. Und das heißt, dass das es wird kein Strafmaß festgelegt, dass gesagt werden kann, du bist jetzt so und so lange hier drin, sondern es wird davon abhängig gemacht, wie gesund du wirst, weil eben diese Erkrankung dafür verantwortlich ist, dass du die Straftat begangen hast.
Okay, also ist es jetzt so, zum Beispiel, wenn ich einen Mord begehe, dann müssen ja die Mordmerkmale erfüllt sein. Mhm. Also, was weiß ich, Heimtücke und so weiter und so fort. Und bei jemandem, der quasi eine Tötung begeht, weil er eine Erkrankung hat, da kann ich ja diese Mordmerkmale nicht anwenden. Das heißt, derjenige kommt in eine forensische Psychiatrie, in eine Klinik ja faktisch.
Genau.
Und wird da therapiert durch Ärzte, durch Therapeuten wie euch. Und letztendlich, ob der jetzt dann 10 Jahre da sitzt, 30 Jahre da sitzt oder sein ganzes Leben da verbringen muss, das Restliche, das ist überhaupt gar nicht, das weiß der nicht.
Nee, das weiß er. Es wird jährlich geprüft, ob du noch ein weiteres Jahr dort drin bist. Aber der Punkt ist, da muss ich kurz einhaken, deswegen Mordes sitzt bei uns niemand, weil eben, wie du gerade schon gesagt hast, dass die Mordmerkmale nicht erfüllt werden können, weil die Person schuldunfähig ist. Das heißt, es ist immer Totschlag.
Ja. Alles zu erklären, also muss man, glaube ich, ein bisschen früher anfangen, um das Konzept der Forensik zu verstehen.
Sag mal, du kannst wegen einem großen Delikt schnell entlassen werden.
Ja. Und du kannst wegen einem kleinen Delikt extrem lange sitzen.
Genau.
Also du kannst eine Sachbeschädigung begangen haben und kannst da verhältnismäßig echt lange sitzen, wenn du...
Ja, die Patienten, die...
Die 7 Jahre teilweise dann drinnen sind.
Oder länger.
Oder länger. Es gibt aber auch Patienten, ne, die schwere Körperverletzungen begangen haben.
Oder auch Morde.
Genau, Totschlag. Also,
Totschlag.
Genau, Totschlag. Die dann nach 3 Jahren auch wieder draußen sind, wenn sie remittiert sind,
was eben im Gefängnis nicht möglich wäre.
Okay.
Das ist aber abhängig von der Entwicklung ihres Gesundheitszustandes im Endeffekt.
Weil ihr Gesundheitszustand ja auch dafür verantwortlich ist, dass sie dort sitzen und eben nicht im Knast.
Okay.
Und wie ist das jetzt, wenn ich entlassen werde? Meinetwegen, ich habe jemanden getötet, ich habe eine Therapie bekommen, Gesprächstherapie, eine medikamentöse Therapie. Ich werde entlassen und dann entscheide ich mich, oh Mensch, mir geht's ja gut, jetzt setze ich mal meine Medikamente wieder ab. Wird das draußen weiter kontrolliert? Also sind die dann angebunden?
Ja, das sind sie. Also du hast auch eine Führungsaufsicht, sind meistens 5 Jahre, wo auch, also wo es eine Auflage ist, dass du eben gerade im Bereich der Schizophrenien das Neuroleptikum nimmst.
Das wird auch regelmäßig geprüft. Also entweder hast du eine orale Medikation oder du hast eine Depotmedikation. Also das eine wird dir gespritzt, das andere musst du täglich nehmen. Und das wird von den Ärzten in der Ambulanz, so nennt man das, geprüft, ob du das nimmst, indem Blut abgenommen wird und dann der Medikamentenspiegel bestimmt wird. Und wenn du das nicht nehmen würdest, dann gibt es die Möglichkeit, dass du zu einer Krisenintervention noch mal in den Maßregelvollzug zurückkommst.
Ja, aber nur, wenn du anfängst zu spinnen.
Genau, also, richtig. Ja. Aber es wird auf jeden Fall kontrolliert.
Wie hoch würdet ihr sagen, wenn dann tatsächlich frei sind und auch medikamentös eingestellt, wie viele setzen dann ihre Medikamente bewusst oder unbewusst wieder ab und müssen auch wieder zurück?
Du meinst jetzt, wenn die komplett nach der Aussicht... Boah, schwierig. Das ist eine schwierige Frage, weil du das nicht... Da müsste man tatsächlich...
Das bekommt ihr wahrscheinlich nicht so sehr mit. Dann an
da müsste man die Studienlage befragen. Aber das ist, wenn die Patienten das durch die Führungsaufsicht geschafft haben, dann sind sie halt raus, also wie freigesprochen. Dann hoffen wir natürlich, in den meisten Fällen ist das auch so, dass sie selber entscheiden können oder in der Lage sind, selber zu entscheiden, ihre Medikamente zu nehmen oder nicht.
Wobei es auch die Möglichkeit von einer unbegrenzten Führungsaufsicht gibt. Wenn du einen Patienten hast, wo du schon merkst, so der schaut eigentlich gar nicht auf die Medikamente, der will die auch nicht nehmen und der hat eine sehr große Gefährlichkeit, weil es eine krasse Straftat war, dann hat das Gericht auch die Möglichkeit, eben diese unbegrenzte Führungsaufsicht zu verhängen. Und dann musst du bis zum Rest deines Lebens nachweisen, dass du die Medikamente nimmst und dich regelmäßig melden bei den Ärzten und Psychologen, die in der Ambulanz arbeiten. Das ist aber so ein ganz langer Verlauf letztlich. Also du merkst auch in der Unterbringung, wie medikamentenadherent ist der Patient. Also nimmt er die Medikamente, weil er selber denkt, es tut ihm gut. Will er sie nehmen, will er sie eher nicht nehmen? So macht er das nur, damit er weiterkommt. Also das merkst du ja alles während der Unterbringung schon. Mhm. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie schwer das Delikt ist. Wenn du jetzt jemanden mit Sachbeschädigung hast und der will es dann nicht mehr nehmen, dann musst du bei dem aber auch keine lebenslange Führungsaufsicht verhängen, weil es vergleichsweise ein sehr niedriges Risiko oder eine niederschwellige Tat ist.
Ja, ja, klar. Ja, also wenn ich jetzt da mal in einem Wahn meinem Mann das Auto zusammenkloppe, dann komme ich vielleicht mal in die Forensik, aber dann ist der Wahn vielleicht auch irgendwann mal wieder vorbei.
Naja, nicht vorbei, dann müsste man davon ausgehen, wenn du das Medikament nicht nimmst und jemandem anderen das Auto zerkloppst oder schlimmeres. Das ist so der Punkt. Ich hatte mal einen Patienten, der hat, das Delikt, der ist zu uns gekommen wegen Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung. Das sah aber so aus, dass er seine Ex-Freundin für 10 Minuten auf dem Balkon ausgesperrt hat. Oh. Und danach hat er ihr eine gescheuert und sie ist die Treppen runtergefallen. Der saß 15 Jahre. Und der war aber sehr krank. Und das ist das Gegenstück dazu. Man kann wegen einem Scheißdelikt. Ich habe damals immer gesagt, zu meiner Studentenzeit ein normales Wochenende bei mir aus, dass sowas passiert, ja.
Und das ist aber sehr speziell, du.
Ja, es war tatsächlich, aber der hatte sich die Schizophrenie eben chronifiziert. Auch in der Unterbringung immer, also ja, es hat sich chronifiziert. Und deswegen hat man ihn nicht rausgelassen. Und deswegen haben auch die Versuche, also Versuche gibt es ja auch, dass man sagt, es gibt ein Probewohnen, dass ein Patient auf Probe in der eigenen Wohnung wohnen kann, das hat nicht funktioniert, weil er halt dachte, ja gut, ich höre jetzt laute Musik und laber meine Nachbarn einfach mal an. Unangenehm. Und dann bekommen wir natürlich die Nachrichten, dann muss er wieder zurückkommen.
Ja, okay. Und also es gibt die Psychiater, das sind jetzt die, die zum Beispiel diese ganzen Tabletten, Risperidon, Haloperidol und weiß der Teufel was alles da in ihren bunten Tütchen verteilen. Und dann gibt's ja euch. Und was ist jetzt eure, also ihr macht Gesprächstherapien und macht ja, also wie muss man sich das vorstellen? Ihr macht Gruppentherapien. Wie läuft sowas genau ab? Also ist das so, dass der Patient dann sich selber reflektieren muss oder wie ist eure Arbeit dann da?
Wo endet eure Zuständigkeit und was ist so der Themenschwerpunkt, mit dem ihr euch auseinandersetzt?
Weil ich glaube, jemandem Pillen geben, das kann sich jeder irgendwie gut vorstellen, aber das bei euch ist ja viel tiefgreifender. Deswegen ist das natürlich schon auch die Frage, was macht ihr?
Ja, ich glaube, das verschwimmt etwas, die Grenzen von Psychiatern und Psychologen in diesem Gebiet. Wenn man da ein bisschen länger arbeitet, kennt man sich relativ gut mit den Medikamenten auch irgendwann aus und weiß schon, was für welchen Patienten geeignet wäre. Das heißt, wir mischen da auch schon mit und machen Medikamentenanamnesen und schauen, was der Patient vielleicht noch nicht hatte, was man ausprobieren könnte. Also wir kennen uns da schon auch aus.
Vielleicht muss man das dazu sagen, dass wir beide auf Stationen arbeiten, die schizophrene Patienten.
Genau, hauptsächlich Schizophrene.
Das heißt, eine Gesprächstherapie ist kaum möglich, wenn der Patient nicht mediziert ist.
Ja. Und leider haben wir halt die Patienten, die die kränksten der Kranken sind, weil sonst kommst du halt nicht irgendwann in die Forensik. Und wenn die nicht ordentlich eingestellt sind, das ist super schwierig. Also das, was es auch ganz schwierig macht, ist, wenn die Patienten ganz viel Negativsymptomatik haben. Das bisschen zu erklären, die Schizophrenie, die teilt man auf in Produktiv- und Negativsymptomatik. Produktiv ist einfach alles, was so dazukommt, dieses Wahnhafte. Und wenn du irgendwie beispielsweise einen Liebeswahn hast oder irgendwas dir einbildest, du siehst Menschen, du wirst verfolgt.
Ne? Ich sag mal so, es ist eine alternative Realität, die diese Krankheit aufbaut.
Genau, also das, was zusätzlich da ist. Und die Negativsymptomatik ist alles, was weggenommen wird. Also du hast so einen verminderten Antrieb, so dein Affekt ist eigentlich teilweise fast nicht mehr da. Also die haben keinen Gefühlsausdruck letztlich mehr und auch eine Gedankenverarmung. Und mit den Patienten zu sprechen, die so eine ausgeprägte Negativsymptomatik haben, ist ultra schwierig. Also letztlich würdest du einfach nur von Patienten sitzen und die sagen dann so, ja, nein. Und du kommst nicht sehr viel weiter. Das ist das Schwierigste.
Das stimmt. Also der Punkt ist, wir behandeln eigentlich ausschließlich medizierte Patienten.
Ja, genau. Also sonst macht das einfach nicht viel Sinn. Da kommst du nicht sehr viel weiter. Das ist die Grundlage unserer Arbeit.
Muss ich sagen. Also du kannst keine Psychotherapie machen mit hochpsychotischen Patienten, die nicht wissen, wer sie sind und wo sie sind. Deswegen ist die Medikation auch wichtig und das ist ja auch der Grund, um den Bogen zurückzuspannen, weswegen sie ihre Delikte begangen haben, weil sie einfach getan haben, also im schizophrenen Spektrum, weil sie sich akut verfolgt gefühlt haben, wie bei einer paranoiden Schizophrenie. Sie haben sich, so sagen sie das, gewehrt gegen etwas, was natürlich nicht objektivierbar ist, weil es der Krankheit entspringt.
Im medikamentösen Zustand können Sie das Ganze dann auch reflektieren? Also sehen Sie dann auch, okay, das kann einfach auch logisch nicht gestimmt haben, also soweit, das wird wahrscheinlich die Zielsetzung sein, dass man versucht, mit Ihnen das Ganze aufzuarbeiten.
Ja. Also es ist auch ganz wichtig dann in dem Bereich, dass die Patienten selber merken, was sind denn die Zeichen, die ich sehe, wenn meine Psychose wieder aktiver wird. Also wenn irgendwie was kommt, was sind die ersten Anzeichen? Ich höre jetzt wieder so vermehrt Stimmen oder ich bin aufgeregt, was auch immer, wie das für den Einzelpatienten ist. Das ist für jeden individuell. Ne? Das müssen die alles selber identifizieren können. Und wenn die von vornherein irgendwie sagen, ich bin aber gar nicht krank, ich habe gar nichts, dann ist es sehr schwierig, da irgendwas herauszufiltern, was sie selber was sie selber wahrnehmen können. Aber ich muss sagen, die Patienten, es gibt schon so verschiedene Gruppen, in die du die einteilen kannst. Es gibt manche Patienten, die sagen so, boah, da habe ich komplett gesponnen, krass, wie ich da drauf war. Ne? Die können danach irgendwie ansatzweise verstehen, dass das komisch war, was sie gemacht haben oder auch sehr verstehen. Dann gibt es andere Patienten, die sagen, nee, ich bin überhaupt gar nicht krank und alles, was ihr mir erzählt, ist total gelogen. Und mit denen ist es super schwierig zu arbeiten. Also du kannst denen wirklich ein Gutachten hinlegen und sagen, ja, sie haben da aber Fische unter der Tür durchgeschoben. Die so, nee, das war ich nicht, das ist gelogen und alle sind gegen mich. Ne? Und auch wenn es ihnen jetzt besser geht, können die sich nicht wieder in dem Wahn wiederfinden, den sie damals hatten. Die verneinen das ein bisschen.
Aber die werden ja auch im Endeffekt wahrscheinlich auch trotz jährlichem Gutachten nicht so schnell Nee. Ja.
Nein, nein. Ja. Also es gibt zwei Aspekte, die man beachten muss. Das eine ist, wie krank ist ein Mensch? Und das andere ist, wie gefährlich ist der Mensch, wenn er die Ausprägung an Krankheit hat, die er gerade hat? Also jedem Menschen steht es frei, krank zu sein. Du kannst niemandem sagen, du darfst nicht krank sein. So, das darf jeder.
Die Frage ist,
wie gefährlich bist du für den anderen Menschen, wenn du krank bist. Und manchmal hat es eben eine größere Handlungsrelevanz und manchmal eine niedrigere. Also bei manchen Menschen funktionieren die Medikamente weniger gut, bei manchen super gut. Das ist einfach komplett individuell.
Das stimmt, wobei, wie gesagt, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, hatte die Krankheit zumindest so eine große Handlungsrelevanz, dass der Mensch das Delikt begangen hat.
Ja, ja, genau. Und vor allem, dass er dann auch zu euch gekommen ist, ne? Also
ist wir ja auch. Die müssen ja. Also. Ja.
Ihr könnt euch die ja nicht aussuchen.
Ja.
Nee, das nicht. Und wenn du kommst, wer kommt, dann kannst du schon gucken, wer denn vielleicht als nächstes nimmt, weil es verschiedene Therapeuten gibt. Aber wer da ist, der wird behandelt. Und die Problematik gibt es halt bei den Patienten genauso. Mhm. Im normalen Leben suchst du den Therapeuten, mit dem du harmonierst. Ja. Sagst du, ach, das ist vielleicht die richtige Therapierichtung, die ich will, so der richtige Ansatzpunkt. Aber wenn du in der Forensik als Patient bist.
Nein, das ist ja auch das Spannungsverhältnis, was das hat. Dass man normalerweise sagt, das ist Psychotherapie geschieht freiwillig. Und dort tut es das eben nicht.
Mhm.
Und das ist das Spannungsverhältnis im Maßregelvollzug, dass gesagt wird, du musst dich öffnen, du musst therapiert werden, du musst deine Medikamente nehmen. Ansonsten kommst du hier nicht mehr raus.
Aber ihr habt...
Ich kannst aber auch bestraft werden für das, was du sagst, wenn du offen bist, weil wir
natürlich
das weitererzählen
deswegen
müssen.
Deswegen meine ich, es ist die Ambivalenz im Maßregelvollzug, die es für uns auch schwer macht, mit den Patienten zu arbeiten. Für mich ist das so, wenn ich jetzt mit Patienten arbeite, die freiwillig in eine Psychotherapie kommen, bin ich also, oh wow.
Sie wollen hier sein, ja.
Sie wollen ja hier sein. Sie haben ja ein Problembewusstsein und irgendwie auch eine, das Bedürfnis da zu sein, das Bedürfnis an sich zu arbeiten, sich zu reflektieren, das hat man in der Forensik nicht.
Ja.
Sondern man muss das mit dem Patienten erarbeiten, das ist
sehr schwierig.
Es ist in vielen Fällen sehr schwierig, beziehungsweise es ist eine Herausforderung, die wahrscheinlich forensisch doch spezifisch ist.
Ja.
Ihr habt aber, ich stelle mir das tatsächlich sehr schwierig vor, auch gerade, weil die dann doch sehr viel erzählen werden und in ihrer Therapeutenausbildung, ihr als Psychologen werdet ja auch sicherlich für euren eigenen Schutz oder für eigene geistige Gesundheit auch Supervisionen haben. Oder?
Ja.
Fallbesprechungen und dergleichen und das Ganze.
Also es gibt mittlerweile Supervision, es war jetzt teilweise ein bisschen schwierig, während Corona und sowas, es ist alles ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt läuft es gerade wieder an, das dauert alles ein bisschen länger, als man will. Rein theoretisch sollte man das haben und es ist auch wichtig, dass man das hat. Ich muss sagen,
extrem wichtig, dass man das hat.
Die Alexis, die hat vor mir angefangen, die ist schon deutlich länger dabei gewesen, als ich das bin. Und so wie ich sie mir als Freundin gesucht habe, habe ich sie mir als Supervisorin gesucht damals. Und dann haben wir das eigentlich so privat oder auch während der Arbeitszeit halt wir beide zusammen so ein bisschen gemanagt. Aber das war eigentlich so ein bisschen mehr auf unserem Mist gewachsen, sage ich jetzt mal.
Das war jetzt keine offizielle Supervision, sondern man kennt ja auch die Patienten.
Genau, und man redet mit den Kollegen. Ja. Aber jetzt läuft es gerade ein bisschen wieder an. Wir haben jetzt einen Supervisor, der kommt. Den kann man in Anspruch nehmen und dann halt auch eine Intervision so zwischen dem Psychologen über bestimmte Fälle, dass man sich austauscht. Das läuft jetzt gerade endlich wieder besser, würde ich sagen.
Aber ich muss ganz ehrlich, es läuft viel im Privaten. Ja, das ist so.
Ja, das ist aber bei uns tatsächlich auch so. Also jetzt, glaube ich, ich glaube, das ist genau das Problem, was wir auch in Deutschland haben, dass das Gesundheitssystem und die Menschen, die darin arbeiten, viel für sich selber, mit sich selber und mit ihrem Umfeld ausmachen müssen.
Ja, ja. Also es ist beim im forensischen Bereich ist das so, wenn ich jetzt zu Freunden gehe oder mit Freunden darüber rede, die in dem Bereich nicht arbeiten, ist es schon häufig auf, ich sag mal, Irritation gestoßen.
Ja.
Ich muss mal kurz darüber reden, der Patient hat seinen Vater umgebracht. Und ich muss jetzt eine Stellungnahme dazu abgeben, ob man ihn rauslassen kann oder nicht. Und dann sagen die, über sowas will ich nicht reden.
Ja, das verstehe ich.
Es führt zum Zynismus tatsächlich, weil man ganz häufig denkt, also man interessiert sich auch umgekehrt nicht mehr für die Probleme, die andere Leute haben, ja?
Ja, klar.
Man sich denkt, es geht ja immer schlimmer.
Ja, ja. Und darf ich fragen, wie fühlt ihr euch sicher in eurer Arbeit? Weil das ist ja auch ganz oft so, dass man, ich sag mal so, man bekommt einen Straftäter oder eine psychisch kranke Person zugeteilt oder man ist halt jetzt der Therapeut. Und ich meine, es gibt ja trotzdem auch, man liest es ja in der Zeitung, es gibt ja immer wieder irgendwie Angriffe auf Menschen, die in einer Forensik arbeiten, in einer Psychiatrie arbeiten. Ich meine, das gibt es bei uns jetzt auch, aber wir sind halt nicht mit bestätigten Straftätern so alleine. Wir rufen die Polizei. So, Punkt.
Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, dass das stark personenabhängig ist.
Wir haben aber auch ein bestimmtes Sicherheitssystem.
Natürlich.
Also ja. Es ist jetzt nicht so, als wären wir mit den Straftätern alleine und hätten keine Sicherheit im Hintergrund. Also wir haben, also ich arbeite immer noch und sie hat auch auf einer weiterführenden Station gearbeitet mit den Patienten, die eigentlich schon mediziert sein sollten.
Ich war auch auf der Hochsicherung. Also
genau, also auf der Hochsicherung ist es nochmal ein größeres Problem, weil manche Patienten die Medikamente halt nicht nehmen. Und da ist es nochmal gefährlicher, würde ich sagen, auf einer weiterführenden Station ist das Risiko ein bisschen niedriger und du hast halt immer am Körper so ein PNA, so ein Personennotrufgerät. Und wenn irgendwas ist und du dich unwohl fühlst, dann kannst du das ziehen, also so eine Reißleine oder so einen Knopf drücken, wegschmeißen, das löst immer aus, genau wegen solchen Fällen, wie sie halt existiert haben.
Ja, also mir bleibt der in Straubing da in der Forensik halt.
Das war so ein ausschlaggebender Punkt auch, dass es so überall in diesem Maße ausgeübt wird. Und dann ist eigentlich, also es wird, wenn du ziehst, dann kommt ein ganz greller Ton, der super laut ist, den man überall hört. Und alle anderen Personen, die auf Station sind, deren Notrufgerät geht auch an. Und die laufen sofort zu dir, die wissen, wo du bist. Und dann wird halt auch der forensische Sicherheitsdienst gerufen. In dem gleichen Moment, die hören das auch, die kriegen so eine, diese Alarmschleife ist damit verbunden und die sind dann nach 1,5 Minuten spätestens, würde ich mal sagen,
da. Ja, das ist natürlich die Frage, wie schnell du den Alarm ziehst.
Ja.
Und dann, deswegen meine ich, es ist immer individuell, wann du dich bedroht fühlst und wann nicht.
Ja, gut, das ist es ja immer, ne?
Ja.
Und habt ihr irgendwelche Fälle, die euch ganz tief berührt oder die ihr selber ganz krass fandet? Ich meine, es gibt es bei uns ja auch in der ganz normalen, in der Humanmedizin, dass man sagt, okay, gerade so in der Niederlassung, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis ist total gestört. Das ist ja auch das Therapeuten-Patienten-Verhältnis ist gestört, weil, was weiß ich, der Therapeut sich auch unwohl fühlt, was wahrscheinlich bei euch auch mal der Fall sein kann. Und,
also, ich muss sagen, wenn ich einen Patienten habe, den ich wirklich unwohl fühle, so, dann gebe ich den auch ab. Also dann gebe ich den an meinen Kollegen oder sowas ab. Ich hatte einen Patienten, wo ich gesagt habe, mit dem kann ich nicht arbeiten, weil die Tat begangen wurde dort, wo ich studiert habe. Mhm. Und da habe ich mich zu sehr mit dem Opfer identifiziert. Habe gesagt, mit dem kann ich nicht arbeiten. Da habe ich zu viel, da habe ich keine Täterempathie.
Mhm.
Genau, den habe ich dann abgegeben. Ansonsten gibt es natürlich Fälle, die einen mal mehr, mal weniger mitnehmen. Ich glaube, also ich wurde so ziemlich in den Beruf reingeworfen. Ne? Das weißt du auch. Ne?
Ja, klar.
Und hatte ich schon einen Patienten, der mich sehr lange mitgenommen hat und der sehr viel mit mir gemacht hat, bevor ich das selber überhaupt gemerkt habe, was er mit mir gemacht hat. Aber der, also ich sag mal, der kann mein Stalker-Patient, so nenne ich ihn. Und der hatte so ein ganz gestörtes Beziehungsverhältnis letztlich.
Mhm.
Und der hatte halt ganz, ganz viel Nähe gesucht und das war für mich irgendwie so, von dem Verhalten, wie er war, aber
eigentlich. Das hat aber zum Delikt gepasst.
Das Delikt war auch sehr ähnlich, ja.
Mhm.
Aber der hat letztlich ganz viel Nähe gesucht, die ganze Zeit, ganz viel Aufmerksamkeit, Validierung und stand halt den ganzen Tag vor meinem Büro, hat geklopft und wenn ich nicht mit ihm spreche, mit Selbstverletzung gedroht und sowas und ich habe allein seine Schritte vorm Büro immer gehört und es hat schon ganz viel mit mir gemacht, dass ich dann irgendwann auch so meine Träume verarbeitet habe oder sowas und dann war ich schon froh, als der Station gewechselt hat.
Ja, klar, verstehe ich total. Krass, ja. Betreut ihr auch Jugendliche, also ich sag mal unter 18 oder ist das eher dann die Jugendforensik?
Es kommt drauf an, also es ist selten tatsächlich, es kommt ja drauf an, ob das Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht ist. Es braucht einiges, um einen
jemanden unter 18 in die Forensik zu schaffen. Also da musst du schon mehrere Instanzen durchlaufen haben. Sag ich jetzt mal so, ja. Okay. Gerade auch bei, ich hatte mal einen Patienten, der ist dann wurde freigesprochen, weil die Diagnose aufgrund derer er eingesessen ist bei uns, eine Persönlichkeitsstörung war. Und die Anwälte haben meiner Meinung nach korrekterweise gesagt, naja, in dem Alter kann man eine Persönlichkeitsstörung nicht diagnostizieren. Das heißt, das Gutachten war ungenau.
Okay. Okay, und ja, nee,
das Jüngste ist 19.
Ja, genau. Auch das ist schon selten.
Okay, krass. Ja, und jetzt mal, wenn ich so eure fachliche, wenn ihr zwei Profis da sitzt, also es gab ja diesen Fall, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, wo diese zwei Freundinnen das dritte Mädchen mit mehreren Messerstichen getötet haben. Das sind ja Jugendliche gewesen, die waren ja 12 Jahre alt oder was. Das war ja ganz schrecklich. Solche Kinder kommen wahrscheinlich eher nicht in die Forensik. Weil das.
Sie sind ja mit 12 noch nicht
strafmündig, genau.
Ja. Nee. Also, das entscheidet tatsächlich dann auch der Gutachter und das Gericht. So, wir sind an dem Punkt, arbeiten wir, wo sie verurteilt sind, beziehungsweise wenn sie in Untersuchungshaft bei uns sind. Ne?
Ja, aber die kannst du ja, also mit 12 werden die wahrscheinlich eine Therapieauflage bekommen, Jugendpsychiatrie kommen.
Ah, ja, so. Okay. Ja.
Okay. Aber das ist tatsächlich überhaupt nicht bei uns der Fall.
Da wird bei, also in dem Alter auch noch viel genauer auf das Umfeld geschaut. Also wie sind die Eltern drauf, mit wem haben die, wie sind die aufgewachsen?
Ja, gut, ja, also auch total ist, sinnvoll natürlich. Also es ist ja eben ganz wichtig.
Also solche, also in dem Alter, nee.
Und gibt es so Fälle, also bei euch der Stalker oder sonst noch irgendwelche Fälle, die euch noch im Nachhinein, wo ihr sagt, boah, das war schon irgendwie krass auch.
Also bei mir war es auch ein schizophrener Patient, der hat seine ersten Manifestationen dieser schizophrenen Psychose gehabt, als er auf einem Campingplatz war in seinem Wohnmobil und hatte einen religiösen Wahn. Er hat sich bedroht gefühlt und hat er hat laut Musik gehört, hat da Krach gemacht und dann kamen Nachbarn von diesem Campingplatz und auch der Campingplatzwart und haben gesagt, er soll damit aufhören. Er hat sie eingebunden in diesen Wahn und sie als feindlich wahrgenommen und hat den halt versucht, die Kehle aufzuschlitzen.
Ja, und also das ist schon krass.
Also ich muss dazu sagen, dieser Patient war ein oder ist immer noch ein wahnsinnig kluger und intelligenter Mensch, wo wir vorher drüber geredet hatten, eine Krankheitseinsicht und hat gesagt, er will nie wieder so werden, wie in diesem Moment. Und dann, obwohl das Delikt extrem krass war, finde ich, weil es versuchter Totschlag war, wurde er auf Bewährung rausgelassen. Ich war damals vor Gericht und es hat mich persönlich gefreut, weil ich mit dem sehr lange Gespräche geführt habe und er so eine gute Einsicht in diese Erkrankung gewinnen konnte. Und das ist das, was ja unser Ziel ist, dass Patienten das schaffen. Das hast du selten. Das ist ja eine Sache, es passiert einfach. Du kannst es nicht generieren. Und dann, wenn das passiert, denkst du, okay, meine Arbeit hat jetzt irgendwie einen Sinn gemacht. Und der nimmt seine Medikamente und war dann ein ganz normaler, reflektierter Mensch, obwohl er so ein schlimmes Delikt begangen hat. Und das auch eingesehen hat, ja.
Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass, also, das soll man jetzt, glaube ich, nicht falsch verstehen, aber ich finde tatsächlich, also, wenn jemand voll schuldfähig ist, jetzt mal nicht in der Forensik landet, dann muss man sagen, gehören bei vielen Delikten, muss man sagen, einfach die Leute auch in meinen Augen, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, zum Teil finde ich dann 15 Jahre auch einfach zu wenig, dafür gibt es ja dann auch die anschließende Sicherungsverwahrung. Da würde ich dann schon manchmal mir denken, so Mensch, also auch wenn jemand zum Beispiel sich an Kindern vergreift und voll schuldfähig ist, finde ich, ist das einfach eine Sache, wo ich sage, so, oh, puh, also dann nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren wieder raus, das finde ich, ist natürlich schwierig. Aber gerade wenn es um kranke Menschen geht, dann finde ich, dann fällt das oft hinten runter. Es soll natürlich nie eine komplette Entschuldigung für die Delikte sein, die begangen sind. Aber ich glaube, man muss es auch zu einem gewissen Grad verstehen, dass diese Menschen vielleicht einfach gar nicht sie selbst waren in dem Moment.
Also das ist so was Individuelles. Ne? Dass wirklich manche Menschen, die verstehen es total, was sie getan haben, manche verstehen es nicht. Und es gibt auch Fälle von Patienten, die sich letztlich suizidiert haben, weil sie mit dem einfach nicht zurechtgekommen sind, was sie getan haben und wussten, es wird irgendwie nicht besser, und wollten die Gesellschaft vor ihnen selbst schützen und haben sich suizidiert. Ja. Also die nehmen auch ganz viel Leid mit. Also das ist, ich sag immer, ich wünsche wirklich keinem Elternteil jemals ein Kind mit Schizophrenie. Ich finde, das ist so ein Leid, was man da mit sich nimmt und vor allen Dingen, wenn es solche Ausmaße annimmt.
Gut, wie gesagt, bei einer Pädophilie ist es ja eher eine Persönlichkeitsstörung, deswegen kommen die auch nicht nach 3 Jahren raus.
Ja, das richtig. So. Also wir haben auch extra so eine Station für Sexualstraftäter und die Unterbringungsdauer, die ist da so ab 10 Jahre aufwärts oder so. Ja. Also ich sind Ewigkeiten dort. Aber die haben schon auch damit zu kämpfen. Unfähigkeit ist nicht gleich Schuldunfähigkeit. Manche wissen, was sie getan haben, manche haben eine Einsicht, manche nicht. Das ist super schwierig, das in so ein Gesamtkonzept zu bringen, weil die Menschen so individuell sind.
Und weil die Krankheiten da auch unterschiedlich sind. Ja.
Jeder Wahn ist auch unterschiedlich.
Das ist auch wesentlich einfacher, jemanden in der Forensik unterzubringen, über eine Schuldunfähigkeit zu attestieren, wenn er eine Schizophrenie hat, als wenn er eine Persönlichkeitsstörung hat.
Ja. Mhm. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Schizophrenie versus Persönlichkeitsstörung.
Ja, das ist schon auch echt spannend, was ihr da so erzählt.
Was ich auch spannend finde, ist eigentlich auch diese, dass man sehr stark auf das Individuum eingeht und hier auch die unterschiedlichen Optionen eben hat. Je nachdem, wie eure Einschätzung auch ist und die Einschätzung dann der Ärzte, welche Optionen der Patient hat, oder der Straftäter, dass jedoch sehr stark individuell auch auf ihn eingegangen wird und geschaut wird. Also die Ziel ist dann, was würdet ihr sagen, Zielsetzung ist die, grundsätzlich erstmal die Gesellschaft zu sichern und als nächstes die Menschen an sich selbst wieder zu befähigen.
Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
Ich würde sagen, an erster Stelle steht die Resozialisierung und dann der Schutz der Gesellschaft.
Mhm.
Deswegen arbeiten wir mit Tätern.
Und haben Täterempathie, weil wir den Menschen als
erstes vorsehen. Genau. Also ich habe es zu meinen Patienten ganz oft gesagt, nur weil man Schlechtes gemacht hat, heißt es nicht, dass man ein schlechter Mensch ist.
Ja.
Und habe das versucht, den Menschen zu erklären, warum sie das getan haben, was sie getan haben.
Ja.
Und damit geht das einher, dass der Patient die Krankheit versteht, die er hat, weil die dafür verantwortlich ist, was sie getan hat.
Ich glaube, dieses Individualistische ist aber auch etwas, was wir beide sehr reinbringen, so auch durch unsere gemeinsamen Fortbildungen miteinander und was ganz oft tatsächlich vernachlässigt wird. Also es sind immer so Kriterien, die vorhanden sein müssen für den und also für alle Fälle insgesamt. Und dann schauen wir uns an und sagen so, okay, aber was hat diese Krankheit tatsächlich mit dem Delikt jetzt noch zu tun? Wie gefährlich ist der Patient an dieser Stelle noch? Ja. So, das ist etwas, wo wir uns sehr viel Gedanken machen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr reingehen, als das andere auch tun.
Ja, da muss man sich aber auch, das geht damit einher, man muss sich auch extrem selber reflektieren, kann das nicht nur vom Patienten erwarten, sondern muss schauen, warum finde ich jemanden gefährlich?
Ja,
ist es das Delikt? Ist es ein persönlicher Eindruck? Ist es das, was ich lese? Und ich muss ja versuchen, ansonsten würde ich meine Arbeit schlecht machen, das zu objektivieren in irgendeiner Weise.
Ja, klar.
Sehr spannend.
Super spannend. Also
vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist echt, also auch wahnsinnigen Respekt an das, was ihr macht, weil, also ich finde, keiner sollte irgendwie vergessen werden. Das wird halt oft der Fall. Und natürlich muss man auch sagen, die Opfer sind traumatisiert, aber manche Täter, die eben eine Erkrankung haben, wenn die dann wieder richtig eingestellt sind, sind vielleicht genauso traumatisiert.
Ja,
von ihrer eigenen Tat.
Definitiv. Da kann ich vielleicht noch so eine schöne Anekdote bringen. Das habe ich auch schon mit Alexis gesagt, dass ich ganz gerne mit Patienten zum Beispiel auf Beerdigungen gehe oder sowas.
Ah, das habe ich auch schon gemacht.
Genau.
Nee, Schmarrn, das war eine Beerdigung von dem Patienten selbst.
Naja, du warst da.
Ach ja, stimmt. Nee, der Patient war tot, nicht der andere.
Also letztlich geht es darum, dass man einen Blick in das soziale Umfeld von einem Patienten wirft. Und wenn man in der Forensik arbeitet, dann tendiert man manchmal vielleicht dazu, nur den Patienten alleine als Individuum zu sehen. Aber der Patient ist nicht nur er alleine, sondern er hat ein soziales Umfeld. Er hat Eltern, Großeltern, Freunde, Geschwister, die sich um den Sorgen machen und die ihn auch in einem anderen Zustand kennen. Und dafür so ein gewisses Feingefühl zu kriegen, so das ist nicht nur ein Täter, das ist nicht nur ein Schizophrener, das ist nicht nur ein Patient, sondern das ist ein Mensch, der vielen am Herzen liegt und der auch mal war wie du und ich in jungen Jahren. Und der hat einfach eine Krankheit gekriegt, für die er nichts kann, die einfach gekommen ist. Und es hat sich ein Wahn entwickelt und dann hat er in diesem Wahn eine für ihn vollkommen logische Schlussfolgerung gezogen.
Das ist der Punkt, der Wahn in sich ist immer
logisch. Der ist immer schlüssig, genau, ja. Richtig. Also wenn ich mich verfolgt fühle von jemandem und denke, dass hier, was weiß ich, der Mossad, was auch immer, ist hinter mir her, keine Ahnung. Und der verfolgt mich und der will mich töten und ich wehre mich gegen den, aber es ist halt in meiner verkannten Realität irgendein Mensch, der an der S-Bahn-Station steht und ich werfe den dann vor die S-Bahn, weil ich denke, ich schütze mich so selber, dann ist das in seinem Wahn vollkommen logisch und nachvollziehbar, aber es entspricht halt nicht der Realität.
Und seiner schon.
Seiner schon.
Und das muss man verstehen.
Richtig. Und deswegen, das sind Menschen, die haben einen Anrecht auf ihre Existenz, die haben ein Anrecht darauf, dass es ihnen besser geht und eine böse Tat definiert nicht das Ganze, was wir sind.
Wohlgesprochen.
Hört. Total spannendes auf jeden Fall Feld.
Super spannend. Auch jetzt gerade der letzte Aspekt in Bezug auf diese Familienkonstellation oder Familiennetzwerk. Das gibt es ja in anderen Bereichen auch, dass du dann dir das Umfeld anschaust, die Familienkonstellation und die Beziehungen. Wie nennt sich das? Beziehungsbaum, ich weiß es nicht. Aber das finde ich gut. Ja. Und das noch mit allem beziehst. Auf jeden Fall vielen Dank an der Stelle.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen.
Voll. Total. Und ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Das ist... Es ist ein total spannendes Thema, es ist total wichtig, es ist auch für die Gesellschaft total wichtig. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und nicht jeder wird natürlich eurer Meinung sein, das ist, glaube ich, auch gut so, weil verschiedene Meinungen immer wichtig sind.
Die soll es auch geben.
Die soll es auch geben und jede Meinung ist auf ihre Art, wenn man sie gut verargumentiert, auch sicher nicht falsch. Und ich finde aber das total toll, dass es Menschen wie euch halt eben gibt, die ja durch ihre Arbeit auch der Gesellschaft und den Menschen, die darin leben, was zurückgeben. Weil im Endeffekt, wenn diese Menschen alle ins Gefängnis kommen, kommen sie vielleicht nach 15 Jahren wieder frei, sind aber nicht therapiert, sind nicht behandelt.
Ja.
Und der ganze Chaos geht halt von vorne los.
Diese Einsicht, beziehungsweise diese eine Perspektive zu betrachten, das Opfer ist immer sozusagen unschuldig. Also auch diese Täternähe einfach zu sehen, und zu sagen, ja, was hat ihn das bewegt, welche Hintergründe hatte das, welche in dem Fall halt Krankheit liegt auch dem Ganzen zugrunde, das ist halt wichtig.
Die sind halt selber teilweise Opfer, ja, also wenn man sich das anschaut, was in deren Leben passiert ist, das wünscht man wirklich niemanden, also
der Punkt ist nämlich immer beeindruckt hat, ist, dass man kann sich vorstellen, man könnte selber dort landen, auf der anderen Seite, ja. Weil du es nicht steuern kannst, ob du so eine Krankheit bekommst oder nicht.
Richtig.
Deswegen kann ich das nicht abwerten, weil das, wer weiß, vielleicht fange ich irgendwann auch hart an zu spinnen. nein, aber vielleicht entwickle ich eine psychiatrische Erkrankung, die mich dazu führt, irgendetwas zu tun. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig in unserem Beruf, sich nicht zu erheben über die Menschen, mit denen wir arbeiten, sondern zu sagen, hey, wir wollen ihnen also nicht nur helfen, in dem Sinne Gesellschaft zu schützen, sondern ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und sie wieder einzuführen in die Gesellschaft.
Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, auch der demente 80-jährige Mensch, das ist ja eine anerkannte Krankheit ist, die Demenz. Also das muss man ja sagen, das haben ja sehr viele Menschen im Alter. Eine Demenz kann Dinge tun, an die er sich erstens natürlich wieder erinnert mit einer Demenz, das ist ja logisch. Und die er so wahrscheinlich zu anderen Zeiten in seinem Leben nie getan hätte. Ja. Und ich habe eine Frau gehabt, die war ganz klein, ganz dünn Und die muss anscheinend auch früher eine wahnsinnig nette und sanfte Person gewesen sein. Die hat uns ein Krankenhausbett zerlegt und ist mit dem Desinfektionsspender auf die Pflegerin losgegangen. Und zwar, um die zu verprügeln.
So. Unsere Patienten, die trinken Desinfektionsmittel lieber.
Ja, und also ja, das ist... Genau, und das kann aber auch genauso der Mann sein, um den sich die Ehefrau oder andersrum zu Hause liebevoll noch kümmert und der einfach in der Demenz so einen Wahn entwickelt, dass er sie umbringt. Und das gab es ja auch. Und das sind ja auch Menschen, die in der Gesellschaft noch eher akzeptiert werden als jetzt jüngere eben. Menschen, die beispielsweise jetzt eine paranoide Schizophrenie haben und jemanden vor den Zug schmeißen.
Ja, weil es Menschen, weil es weniger verstanden wird und auch ein anderes gesellschaftliches Stigma hat.
Ja. Genau, es ist die Stigmatisierung und es ist einfach die Akzeptanz in der Gesellschaft. Jeder hat in seiner Familie irgendjemanden, der vielleicht ein bisschen dement ist.
Das ist ein guter Punkt. Darauf bin ich noch nicht gehört. Wenn ich das nächste Mal drüber spreche, dann werde ich das. Ja, wirklich. Es ist aber so, es geht darum, welche Erkrankungen man besser versteht und welche weniger. Wie gesagt, Schizophrenie ist schillernd, aber immer unverstanden. Weil niemand was damit anfangen kann. Oder wenn, gut, das sind halt irre. Aber es ist...
Also ich muss fairerweise sagen, ich fühle mich auch unwohl, wenn so jemand zu uns kommt, ins Krankenhaus, weil er was weiß ich was gemacht hat. Die kommen ja meistens zuerst zu uns auf so eine internistische Station, meistens auf die Überwachung oder Intensivstation, bis die halt für, in Anführungszeichen, haftfähig erklärt werden. Und ich habe da einen heiden Respekt davor und ich habe Angst. Und das, die sind zum Teil bei uns 5 Punkte fixiert und die tun mir auf eine Weise leid. Aber ich habe dann, wir hatten eine, die hat tatsächlich mit einem Infusionsständer eine Tür eingeschlagen. Also wirklich, das ist einfach zum Teil nicht lustig. Und da ist man, wenn man auf der anderen Seite steht und eben nicht dieses Täter-Empathie hat, die ihr ja Gott sei Dank auch habt, dann ist man da sehr Unverständnis. Also dann hat man da wenig Verständnis dafür. Aber vielleicht sollten wir uns alle auch ein bisschen, gerade bei Erkrankungen, so ein bisschen Täter-Empathie versuchen anzugewöhnen.
Ich glaube, ich habe da noch so eine ganz nette Anekdote, so wo du es gerade erzählst.
Jetzt geht's los.
Weil du es gerade erzählt hast, womit du zu tun hast, natürlich beruflich, weil sich ganz viele Leute immer fragen, was mache ich denn, wenn ich eine schizophrene Person im Alltag treffe? Also bei uns ist es so, die sind mediziert, ja, auf der weiterführenden Station, auf der Hochsicherheit noch nicht, aber da hast du irgendwelche Maßnahmen. Aber wenn ich jetzt eine schizophrene Person irgendwo so am Bahnhof treffe, was ja ab und zu tatsächlich der Fall ist, dann würde ich tendenziell empfehlen, sich rauszuhalten. Viele Menschen wollen helfen, sprechen diese Menschen dann an und sagen, was kann ich für sie tun? Würde ich nicht empfehlen. Ja,
meistens sprechen die Schizophrenen ja dich an.
Genau, aber halte dich raus. Halte dich raus, weil du wirst innen warm mit reingezogen und die können dich nicht normal verarbeiten. Also viele Straftaten entstehen auch dadurch, dass schizophrene Patienten, also Schizophrene generell, angesprochen werden, während sie gerade spinnen einfach draußen und dann werden sie angefasst zum Beispiel. So, ich will dir helfen, oder du gehst über die Straße, wenn es rot ist und du willst den schizophrenen Patienten also aufhalten, rüberzugehen, mach das auf gar keinen Fall. So, dann kann wirklich was passieren, was ungut wäre, deswegen halte dich zurück. Auch ich als Psychologin, die mit diesen Patienten arbeitet, spreche diese Menschen nicht an, wenn ich sie in einer natürlichen Umgebung treffe.
Ja? Es sei denn, sie sprechen dich an. Also mich hat am Hara-Bahnhof mal einer angesprochen. Also, können Sie mir kurz sagen, ob ich real bin? Ich so, naja, also für mich jetzt schon. Dann habe ich sie gefragt, wo sie denn hin will. Und ob sie gut geht.
Ja.
Ich gesagt, sie hat gehört, irgendwo kann man ihr hier helfen. Ich habe gesagt, ja, hier sind sie auf jeden Fall richtig. Ja.
Okay, aber
ich begleite sie noch dahin.
Genau, aber das ist ja positiv. Das ist ja positiv. Ja. Aber wenn du merkst, jemand schimpft vor sich hin, verarbeitet alles aggressiv um sich herum, auf gar keinen Fall.
Und was würdet ihr dann raten? Soll man dann ruft man die Polizei? Aber Polizei ist ja tendenziell auch immer negativ behaftet.
Ja, in der paranoiden Schizophrenie schon.
Ja.
Ich glaube, da sind wir unterschiedlich.
Ja. Das kann gut sein, ja.
Ich würde, wenn jemand vor sich hinschimpft und das wirklich aggressiv wird, ich würde zu der Person
schon hingehen und fragen, was ihr Problem ist.
Um Gottes Willen. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Bitte nee, hört nicht auf sie.
Also, da haben würdest du zurückschimpfen? Nein. Würde zurückschimpfen was bringen?
Ja, doch, ich würde wahrscheinlich, es kommt darauf an, was sie schimpft. Wenn die jetzt sagt, boah, scheiße, diese ganzen Tauben am Bahnhof.
Dann sagst du auch scheiß Tauben.
Dann sage ich auch scheiß Tauben. Und die hören uns ab. Und dann würde ich, weil das eine Art von Beziehungsaufbau ist.
Genau. Ich finde, aber ein Schizophrenen in der Öffentlichkeit inzwischen zu erkennen, finde ich tatsächlich schwieriger, dadurch, dass alle jetzt ihre AirPods drin haben. Und mir ging es heute auch so. Das ist doch wirklich so. Hier heute, einer hat mich auch für schizophren gehalten. Ja. Einer hat mich heute auch für schizophren gehalten. Ich hatte meine AirPods drin und eine Mütze drüber gezogen. Und ich habe halt mit einem Kollegen telefoniert.
Gibst du hast mit dir selbst geredet.
Ja, das wäre die erste Einsicht, dass ich das verschleiere so. Aber es ist tatsächlich schwieriger. Letztes Mal bin ich an einem vorbeigegangen. Da dachte ich mir, ach, der telefoniert hundertprozentig. Das klang alles völlig logisch, was er so gesagt hatte. Nö, war nicht so. Also ich weiß nicht, ob es noch was Moderneres gibt als AirPods, aber ich hatte nichts gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Und so ein Wahn kann auch einen Vorteil haben. Ich kenne eine, die hat am Hauptbahnhof immer gesungen. Und das muss ich ehrlich gesagt sagen, fand ich sogar recht gut. Das war immer im Sommer beim offenen Fenster, alter botanischer Garten. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, war eine schöne Szenerie.
Das kann man natürlich auch unterscheiden. Also es gibt, also nicht jeder, der schizophren ist, ist tendenziell eine Gefahr für die Gesellschaft. Also du kannst einen Wahn haben und bist da vollkommen freundlich.
Wenn jetzt einer rumpöbelt.
Genau, aber wenn jemand wirklich das anders verarbeitet und sich bedroht fühlt, ist es ein komplett anderer Wahn.
Ja? Dann kann ich vorher erstmal fragen, bevor ich die Polizei rufe.
Also ich würde sagen, die meisten Leute, die jetzt so in der Öffentlichkeit rumlaufen und so hart spinnen, sind eigentlich schon bekannt. Also
fühle ich mich eher durch die Person bedroht. Ja. Als.
Ja. Also wenn ich etwas beobachte, wenn jemand neben mir angepöbelt wird von einer schizophrenen Person, dann würde ich erstmal sagen, alle leise und hoffen, dass die Person weitergeht. Die hat schon irgendwo Menschen, die auf die Person gucken oder irgendeine Ambulanz oder sowas, die schaut, was die Leute so machen. Und die Polizei, die wird auch auf die aufmerksam, wenn die am Hauptbahnhof rumlaufen. Die schauen schon drauf.
Ja, aber es ist deeskalierend, wenn man sich erstmal drauf einlässt.
Je nachdem.
Situation. Ich glaube, das ist sehr von der Person abhängig und von der Situation und vom Setting und das Verhalten der anderen Person, wie der Wahn sich bei dir jetzt auslebt. Aber das würde, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir jetzt alle Stationen in München durchgehen mit den einzelnen Personen, die wir kennen. Und eine optimale Verhaltensregel für jede einzelne Person verfassen. Gut, also nochmal, ich glaube das dritte Mal, wo wir jetzt probieren, das Gespräch zu beenden.
Aber es ist auch einfach zu spannend, wenn man die beiden da irgendwie spannend. Mal an der Strippe hat, dann fällt einem immer noch mal was ein. Aber trotzdem, also
Redebedürfnis.
Ja, ich hätte das Ganze auch. Ich meine Visiten auch nie fertig.
Ich hätte gerne eine Kombination mit 3 Flaschen Wein oder so noch dazu oder so. Das wäre super witzig.
Hätte ich auch kein Problem damit.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, uns heute so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Das ist, wie gesagt, nochmal ein unglaublich spannendes Thema. Schön, dass es Menschen wie euch gibt.
So, und jetzt gehe ich zum Essen. Komm.
Ja. Lange Manu hat Hunger, der muss jetzt essen. Wir haben nämlich Persisch bestellt.
Ja, guten Appetit, Manu.
Dankeschön.
Danke, macht's gut, ihr zwei. Ja. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Anna, wo haben wir denn bestellt? Wir haben Persisch bestellt.
Ja, wir haben Persisch bestellt. Und du musst deins ja erst noch essen. Das heißt, das wird diesmal nur im Instagram-Post bewertet.
Ich hätte jetzt einfach hardcore gelogen.
Ja, das denke ich mir. Nee,
ja, aber was ich zumindest schon mal sagen kann, ist zumindest die Lieferung war schnell. Das Essen ist immer noch heiß.
Das ist sehr gut. Bei mir war auch die Lieferung schnell, das Essen war heiß, aber es war nicht sehr nachhaltig eingepackt.
Aber was hast du denn gegessen? Wir machen meins über den Instagram-Post und bei dir, bewerte mal.
Meine Bewertung, also das Essen war extremst gut.
Wo hast du denn bestellt? Fangen wir doch mal von vorne an.
Ach Gott, wie hieß das jetzt wieder? Mai. Das hatte, ich habe bestellt, warte kurz. Jetzt habe ich mich natürlich da gar nicht drauf eingestellt. Ich dachte, ich habe jetzt noch Zeit.
Und surprise, surprise.
Ich habe im Restaurant Divan bestellt. War das jetzt das? Warte kurz, eine Bestellung. Da. Ja, genau. Ich habe im Restaurant Divan bestellt. Und zwar Jutje Soltani, man möge mir verzeihen. Und Burani Bademjan. Und ich fange schon wieder an zu sabbern, wenn ich daran denke. Es war wirklich extremst gut. Also, das Essen. Und, warte, jetzt muss ich selber unser Bewertungssystem raussuchen, meine Güte. Also, Preis-Leistung, es war ein bisschen teurer. Ich habe jetzt nur für eine Vorspeise und eine Hauptspeise 37 Euro gezahlt. Das fand ich schon, aber es war viel Fleisch dabei. Und ich habe 2 Tage davon gegessen, dann war es wieder okay. Verpackung war auf gar keinen Fall nachhaltig. Das Essen kam in der angekündigten Zeit. Die Verpackung war dicht. Das Essen war bei Ankunft heiß. Das sah sehr appetitlich aus, so mit so kleinen Granatapfelkernen. Und dann war noch eine gebackene Tomate dabei. Das war super gut. Der Geschmack war super. Das Menü war sehr kreativ. Das eine war so Lammhack, so ein Lammhackspieß. Und das zweite war ein Hühnchenspieß. Die waren in so einem Safranreis mit, wie gesagt, der gebackenen Tomate. Und die Vorspeise, das war eine Avocado-Joghurt-Creme. Die war mit Granatapfelkernen. Die war ultra geil. Der Anbieter hatte transparente Infos, Herkunft, Allergene etc. pp. Habe ich nicht gefunden. Also vielleicht bin ich auch einfach zu verblödet dafür, aber ich habe es nicht gefunden. Und Bonus-Feeling, Extra-Beilage, persönliche Note, handgeschriebener Gruß gab es nicht. Also sind wir bei, ja, also Preis-Leistung fand ich schon ein bisschen teurer, aber ich glaube, man muss halt einfach damit rechnen, die gestiegenen Personalkosten, die den Einkauf...
Wurscht.
Also dafür war schon okay. Also ich würde 7 von 10 Punkten geben.
Ja, das ist doch gut. Und weißt du, wo ich bestellt habe?
Wo?
Restaurant Divan.
Okay.
Und ich hatte das, oder ich werde jetzt haben, warte mal, ich nehme, wir haben 2 Gerichte, ich nehme das Koresht Hawaii Aluba Mashi.
Das klingt wie Pizza Hawaii, okay.
Ja, es ist eine westiranische Spezialität, aserbaidschanisch, persischer Basmati-Reis mit dünn geschnittenen Karotten, verfeinert mit Limetten, saurem Traubensaft und Safran, geschmorten Pflaumen und Lammfleisch.
Boah, geil, das klingt ultra geil. Warum habe ich das nicht genommen?
Das weiß ich nicht, weil Uber Eats dir wahrscheinlich gezeigt hat, dass du eins von denen nehmen sollst und dann hast du das gemacht. Sehr gut. Aber die Bewertung erfolgt auf Instagram. Vielen Dank.
Sehr gut. Dann
tschüss.
Ciao. Das war's für heute bei Ignorant Isarant.
Euch regt auch ständig was auf? Ihr kennt Berufe, die niemand versteht oder Lieferdienste, die entweder völlig überbewertet oder total unterschätzt sind?
Dann schreibt uns auf Instagram @ignorantisarant.
Wir freuen uns auf eure Aufreger, Berufsfragen und Lieferdienstgeheimtipps.
Und vielleicht granteln wir das nächste Mal ja schon für euch.
Und vergesst nicht, nur wer sich aufregt, der lebt.